Stellt euch vor, ihr geht morgen zum Briefkasten, macht es auf und findet eine Karte, eine Weihnachtskarte. Und ihr denkt, die Deutsche Post hat versagt. Weihnachten ist schon längst vorbei und in Geschäften wird bald kann man bald Ostereier kaufen. Und eigentlich irgendwas ist blöd gelaufen. Was macht hier die Weihnachtskarte? Und dann denkst du vielleicht, vielleicht irgendein Freund hat sich erinnert, dass er mein Freund ist und hat trotzdem sich entschieden, mich zu gratulieren, auch später. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil eigentlich die Geschenke, Weihnachtsgeschenke, schätzt man meistens nach dem Weihnachten. Ich zum Beispiel, ich habe so Salzmühle und Pfeffermühle gekriegt und ich habe mich nach dem Weihnachten darüber gefreut, als ich angefangen habe, das zu nutzen. Und noch mehr gefreut habe ich mich danach, als ich verstanden habe, wie das funktioniert. Und eigentlich sogar die Weihnachtskarten, während dem Weihnachten, wir lesen die kaum irgendwie. Es gibt so viele von denen und man denkt, ja, es geht irgendwie um Weihnachten und bestimmt hat jemand gedacht an mich. Und deswegen denkst du, gar nicht so schlecht vielleicht. Und drehst die Karte um und liest. Und da steht, ich wünsche dir in diesem Jahr einen gewaltigen Abstieg. Und du denkst, Abstieg? Das ist was Schreckliches. Wie kann man einen Abstieg wünschen? Man wünscht sich einen Aufstieg in der Karriere, im persönlichen Leben. Aber Abstieg, das ist was Schreckliches. Für einen Offizier ein Abstieg ist dann wieder Soldat zu sein. Abstieg ist Problemen auf der Arbeit, ist gescheiterte Beziehung, ist noch was. Das kann nicht gut sein. Wenn das irgendein Freund geschrieben hat, dann brauche ich keine Feinde. Weil es ist krass. Und schön, dass es kein Geschenk dabei noch gibt, weil dann würde ich mich gar nicht trauen, dann aufzumachen. Und dann denkst du, eigentlich Abstieg ist das. Das ist der Sinn von Weihnachten. Dass Gott, Jesus, war so gut in Gemeinschaft mit Vater und das ist Charakter Gottes. Abstieg. Und wenn du mal erlebt hast, wie schön du Wochenende verbracht hast und das war schöne Atmosphäre und am Montag musst du dann vielleicht in die Schule und Klausur schreiben oder zur Arbeit und dein Chef mag dich nicht oder zur Behörde wieder in Arbeitsamt und du weißt, dass du dahin gar nicht möchtest und du gehst dahin nur, weil du weißt, wenn du das nicht machst, dann kriegst du kein Geld, dann kriegst du keine Ausbildung und du musst dahin. Und mit mir war das genau letzte Woche, ich muss einmal pro Jahr in Ausländeramt und da habe ich angerufen. Und da hat eine Frau mich angeschrien am Telefon. Und ich habe gesagt, schreien Sie mich bitte nicht an. Und ich habe gesagt, ich schreie Sie nicht an. Und ich kann euch sagen, dass als ich dahin gegangen bin, ich habe mich alles anders als gefreut. Ne? Und wenn ich nicht das müsste, dann würde ich dahin gar nicht gehen. Und vor allem nicht aus Liebe zu dieser Frau. Und wenn man so an Gott denkt, der eigentlich, der hat keine persönlichen Ziele, was er für sich egoistisch nutzen könnte. Und er hat das beste Gemeinschaft verlassen, wo er schönste Atmosphäre hatte, um einfach runterzusteigen, abzusteigen zu uns in die Sünde, in unsere Probleme. Er wusste, dass er nicht verstanden wird. Er wusste, dass er gekreuzigt wird. Das ist sein Charakter. Der war bereit zum Abstieg. Und wenn wir denken, dass wir einen anderen Weg zu Gott finden können, und die Bibel sagt uns, dass Jesus sagt, es gibt nur einziger Weg zum Vater durch mich. Und wenn wir denken, dass wir Gottes Charakter, Gottes Herz vorbeileben können und dann ans Ziel zu landen, dann täuschen wir uns. Und ich habe so überlegt, besonders wie Heiko jetzt gesagt hat, in Silvesterzeit ist oft, dass man wirklich Scherben zusammen manchmal kehrt von dem letzten Jahr und frag Gott, wie was falsch gelaufen ist. Und eigentlich ist das gesegnete Zeit, auch wenn das auch manchmal Leidenzeit ist. Und ich habe verstanden, dass das wichtigste, eine von den wichtigen Schritten, um Charakter Gottes zu verstehen, ist Abstieg zu wagen, zuerst vor Gott. Und ich bin 20 Jahre Christ und plötzlich habe ich verstanden, dass ich das noch nicht wirklich geschafft habe, mich vor Gott abzusteigen. Und wenn wir so im Alten Testament lesen, dann verstehen wir Charakter Gottes noch mehr in dem Sinne, was er mag und was er nicht so mag. Wir wissen, dass Gott Sünde hasst, aber wir mit unserem menschlichen Denken denken manchmal, oh ja, Mord und Ehebruch, das sind die Sünden. Aber etwas anderes, das ist einfach mangelndes Vertrauen. Das ist nur Kleinigkeit. Aber wenn wir Bibel lesen, verstehen wir, dass Gott manchmal ganz andere Vorstellungen hat. Und was für uns schlimm ist oder nicht so schlimm, manchmal denkt er ganz anders darum. Und wenn wir so an Geschichte mit David denken, als er dann Ehebruch gemacht hat und Mord und danach sich aufrichtig bekehrt hat, Gott hat ihm Gnade geschenkt und auch, ja, er muss dann Konsequenzen tragen, aber trotzdem noch eine Chance. Aber es gibt Kleinigkeiten, kleine Geschichten in der Bibel, wo man denkt, hey Gott, das war gar nicht so schlimm. Wie zum Beispiel Geschichte mit Bundeslade, als die dann ein paar Typen, die haben gedacht, die Bundeslade fällt um und die wollten das halten und dann sind die tot umgefallen. Oder die Geschichte über Saul, die in 1. Samuel steht. Der war König und da musste ein Krieg angefangen sein. Und da warten die Philister und Israeliten und alle warten auf Samuel, dass er kommt und Opfer bringt. Und sie warten schon 7 Tage. Und Saul steht blöd da und denkt, Gott hat irgendwas vergessen. Und alle machen Druck, Philister machen Druck, eigene Leute machen Druck, total Stress überall. Und Saul dann denkt, okay, irgendwie, wenn Gott mich vergessen hat, dann muss ich mal irgendwie handeln. Ich bin doch König, ich muss die Verantwortung übernehmen. Und dann wartet er nicht auf Samuel und bringt das Opfer. Und das war sein, nach dieser Geschichte hat er seine diese Königposition verloren. Nach dieser Geschichte, Gott hat ihm gesagt, ich habe mir einen neuen König erwählt. Weil du nicht gewartet hast. Ich habe gedacht, warum? Das ist doch so menschlich, wenn wir so Stress erleben von allen Seiten. Und wie kann man nur so ruhig warten auf Gott? Ich habe immer gedacht, das ist einfach mangelndes Vertrauen. Aber ich habe verstanden, es ist nicht mangelndes Vertrauen, es ist Stolz. Und Stolz ist das, was Gott hasst. Ich bin zum Beispiel sehr impulsiv und ungeduldig. Und wenn irgendein Problem gibt, dann denke ich mir gleich so viele Möglichkeiten, Lösung zu finden. Und diese Möglichkeiten sind so widersprüchlich, also total verschiedene Entscheidungen. Und manchmal denke ich so, dass ich dem Rabbi ähnlich bin. Eine Geschichte über einen Rabbi, der so einen Bauer trifft und fragt ihn, wie geht es dir? Und der Bauer sagt, oh, schlecht, die Hähne verrecken sich. Und der Rabbi sagt, weißt du, ich habe eine Idee. Wenn du die Hähne fütterst, zeichne so einen Kreis auf der Erde und füttere sie da drin. Und der Bauer sagt, wow, coole Idee, ich mache das, vielen Dank. Nächstes Mal treffen sie sich und Rabbi fragt, und wie geht's dir? Der Bauer sagt, schlecht, die Hähne sind die Hälfte schon verreckt. Und Rabbi sagt, oh, weißt du, ich habe noch eine Idee. Zeichne so ein Dreieck auf der Erde und füttere die Hähne einfach in diesem Dreieck. Wow, sagt der Bauer, danke, das ist ganz coole Idee, ich mache das. Nächstes Mal treffen sie sich. Wie geht es dir, fragt der Rabbi. Ganz schlecht, nur 5 Hähne sind geblieben. Alle sind verreckt. Weißt du, sagt der Rabbi, zeichne ein Viereck auf der Erde und füttere die Hähne da drin. Wow, sagt der Bauer, bestimmt tolle Idee, ich mache das. Und wenn sie sich wieder treffen, fragt der Rabbi, wie geht es dir? Und der Bauer sagt, total schlecht, alle Hähne sind verreckt. Und der Rabbi sagt, echt, schade, ich hatte noch so viele Ideen. Und ich merke, dass ich diesem Mensch ziemlich ähnlich bin. Ich habe immer so Lösungen, die ich vielleicht anwenden kann. Und ich probiere immer so, ja, das soll doch helfen oder das oder das. Und und man gerät noch mehr im Stress. Aber auf Gott zu warten, kann ich ja gar nicht. Ich kann mir nicht leisten zu sagen, hey, egal wie Stress er macht, aber ich weiß nicht. Ich habe einfach keine Lösung. Ich warte auf Gott. Und ich habe gedacht, eigentlich, das ist mein Wunsch, ausgeglichener zu sein und ruhiger. Und Gott, und das ist ein Nebeneffekt, wenn man Stolz vor Gott abgibt und sagt, Gott, ich mache keinen Schritt, bevor du mir sagst, was zu tun ist. Und es ist natürlich, das betrifft nicht nur impulsive Menschen, sondern ich glaube, das betrifft genauso, wenn du keinen Ausweg siehst und fast dich entscheidest, wieder in Selbstmord baden Selbstmitleid, Entschuldigung, das war schon ganz krass, also in Selbstmitleid baden zu gehen oder in Depression zu verfallen. Warte auf Gott. Das ist ein Zeichen von Stolz, wenn du sagst, okay, Gott, ich glaube, du hast Kontrolle verloren über mein Leben. Ich entscheide, ich glaube, ich muss jetzt irgendwie eingreifen. Und das ist das eine von, wo mich Gott so ertappt hat. Ich habe verstanden, ich möchte meinen Stolz ablegen vor Gott. Ich möchte vor ihm absteigen und auf ihn zu warten. Und zu vertrauen, dass er die Lösung hat, auch wenn es erscheint, dass er zu spät kommt. Und Philister und Israeliten fangen an, Stress zu machen und sagen, hey, du musst doch was entscheiden. Auf Gott zu warten. Zweite Sache, was ich glaube, total wichtig ist, vor sich selbst abzusteigen. Wenn man Navigationssystem nutzt, es ist nicht das Wichtigste, dass Navigation Zielpunkt findet, sondern auch dein Standpunkt. Wenn Navigation nicht dein Standpunkt gefunden hat, dann wird sie auch nicht dich zum Ziel bringen. Und manchmal leben wir so, dass wir so Vorstellungen haben von uns selbst und sind gar nicht bereit, uns abzufinden mit dem, wo wir sind und vor uns abzusteigen. Ich denke an die Geschichte, die total traurig sind, als ich mein erstes Praktikum in der Klinik in Mecklenburg, ich habe da einen Menschen kennengelernt, der wegen Alkoholproblemen dahin gegangen ist, ein Christ, ein Sohn von sehr erfolgreichen Diener Gottes, auch so von seinen Eltern sind, dann haben Gemeinde geleitet. Und das war der schwierigste Patient, weil ich habe erstes Mal gesehen, dass man Bibel, Wort Gottes, es ist die Waffe, aber es ist wichtig, wie man damit umgeht. Und man könnte an ihn nie rankommen, an sein Herz. Der war immer mit Bibelsprüchen, hat er immer so immer zugemacht. Und man könnte sehen, der hat so einen Panzer und er lässt nicht an sein Herz. Und man könnte sehen, dass er so, alle anderen, die in der Klinik waren, die waren bereit, an sich selbst zu arbeiten, schon daran, dass sie erkannt haben, wo sie stehen. Und der war so ein bisschen ziemlich überheblich, was andere betrifft, war immer so, als ob er was Besseres ist. Und man könnte nie an ihn rankommen. Und jeder könnte spüren, dass diesen Stolz, dass er nicht zugibt, wo er ist. Und irgendwann, als er klein war, hat ihm ein jüngster Leiter gesagt, dass er eine große Berufung hat. Und der war schon 40, aber diese große Berufung, nach seiner Vorstellung, hat er noch nicht erlebt. Und sein Kind hat ein behindertes Kind. Und das ist, was seine Berufung, also das war alles anders, als er sich vorgestellt hat. Und das hat ihn mehr und mehr kaputt gemacht. Und ich habe damals für ihn gebetet, Gott, das ist das Wichtigste, was er machen soll, vor sich selbst abzusteigen, vor seinem Stolz zu sehen, wo er ist und das anzunehmen, wo er ist zuerst, um weiterzukommen. Und er hat in diese zwei Jahren das gar nicht geschafft. Und vor kurzem habe ich gehört, dass er schon so weit ist, dass er sein Gehirn schon solche Schaden gekriegt hat, dass er in Pflegeheim muss, obwohl vor zwei Jahren das anders war. Und ich habe gedacht, wie schrecklich ist das? Das ist diese Geschichte über Nabuchodonosor in der Bibel, wo er wie ein Tier geworden ist, nur weil er so stolz war. Und habt ihr vielleicht gemerkt, dass uns bei den anderen Menschen, es gibt Sachen, die uns vielleicht, die wir mit nicht gut kommen, aber es gibt Sachen, die uns wirklich wahnsinnig machen. Und wirklich, du kannst sagen, das hasse ich an dem anderen. Und am meisten gibt es so Probleme. weil du irgendwas nicht ertragen kannst. Das bringt dich auf die Palme. Und es ist genau, was uns an den anderen so ärgert, zeigt uns oft unsere eigene Schattenseite, die wir nicht annehmen möchten. Und das ist die bekannte Passage aus der Bibel, wo Jesus sagt, du siehst Splitter im Augen deines Nächsten, aber in deinem Augen ist Balken. Und das ist genau dasselbe Material, Holz, nur viel mehr. Und dich stört diesen Splitter, nur weil du viel mehr davon hast. Und du probierst in den Augen von dem anderen zu wühlen, ihm zu helfen, aber du wirst nur nichts erreichen. Alles, was du anfangen sollst, zuerst in deinem Augen diesen Balken rauszuholen. Und das ist ganz genial, wenn wir anfangen zu fragen, warum ärgert mich irgendwas in anderen so sehr? Was hat das mit mir zu tun? Und oft merkst du, dass du zugeben sollst, dass das genau dein Problem, von der du flüchtest und das nicht annehmen kannst, dass du so bist. Und deswegen, weil du hast das eigentlich in dir selbst. Und deswegen ärgert dich das so. Und als ich in diesen Ausländerbehörde gekommen bin, ich denke, wenn jemand sagt, dass er was Besseres ist und sagt, ach, ich hasse diese Menschen, die sind andere Niveau und ich bin was Besseres, das bringt mich immer auf die Palme. Ne? Und dann komme ich in diese Ausländerbehörde und drumherum sitzen die Ausländer in Trainingshosen und ich denke, nö, also ich hatte noch ein Buch dabei aus Uni und ich habe dann diesen Buch das gleiche so aufgeschlagen, nicht weil ich das lesen wollte, sondern weil ich zeigen wollte, ich kann lesen. Ich bin nicht so wie ihr da. Und da saß ich und ich habe diese total Kluft gespürt zwischen mir da, ich bin so eine herausgeputzte, extra an diesem Tag habe ich mich wirklich herausgeputzt, sagt man so, ne? Und neben diesen Trainingshosen habe ich mich so irgendwie total ein anderes Niveau in mich gefühlt. Und dann auf einmal hat Gott zu mir gesprochen, wow, du denkst, dass du was Besseres bist. Das bist du ja gar nicht. Du brauchst genauso wie die ein Visum. Und von mir bist du genau so wie sie. Und das hat mich so getroffen, weil ich gemerkt habe, ich denke so, dass ich was Besseres bin. Obwohl das mich immer an anderen gestört hat, wenn jemand so denkt. Oder ich weiß nicht, so vielen Sachen, einmal bin ich mit einem Opa in einem Abteil in Zug gefahren. In Russland fährt man ganz lange im Zug. 2 Tage bin ich mit ihm gefahren. Und er hat mich so voll gelabert die ganze Zeit. Und noch immer so, oh, Sie sind so schweigsam, hat er mir gesagt. Ich habe gedacht, ja klar, man kann da bei Ihnen kein Wort dazwischen. Und dann, als ich da aus dem Zug total genervt rausgestiegen bin, ich habe gedacht, dieser Opa, ich hasse ihn. Und dann die Freunde von mir haben gesagt, kein Wunder, weil du genauso bist. Und wirklich, wenn wir anfangen, sich zu fragen, wer bin ich, warum ärgert mich irgendwas in dem anderen, dann bin ich bereit, damit auseinander mich zu setzen und zu verstehen, ja Gott, so bin ich. Und nur danach bin ich bereit, akzeptieren, ich bin schwach, ich brauche deine Kraft. Das bedeutet nicht, dass wir für immer so bleiben müssen und sagen, ja, nimmt mich, wie ich bin, so. Ich bin ein Kleptoman, ich beklaue alle, deswegen nimmt mich so, wie ich bin. Aber ohne diesen Punkt zuerst abzusteigen vor sich selbst, werde ich nie zum Ziel kommen. Und dritter Punkt, was für mich auch ganz wichtig geworden ist, ist abzusteigen von meinem Nächsten. Ich habe letztes Jahr so viel über Barmherzigkeit nachgedacht und ich habe verstanden, dass Barmherzigkeit nichts zu tun hat mit Nettsein und mit Toleranz. Barmherzigkeit ist immer Liebe und Wahrheit. Und ich habe über Silvester ich bin total dankbar für diese Erfahrung, als ich Barmherzigkeit an mich selbst erlebt habe. Und das wünsche ich euch, weil wenn ihr wirklich erlebt, was es das Barmherzigkeit ist, dann verstehst du, dass du keinen Bock hast mehr auf fromme, einfach Blabla, weil du verstehst, was das ist. Und da ist bekannte Geschichte über barmherzige Samariter. Ihr kennt bestimmt die Geschichte, wo ein Reisender wird zusammengeschlagen und liegt so halbtot auf dem auf der Straßenrand und kommt zuerst ein Priester, guckt so und denkt, bei Priester noch und war so, dass die dürfen nicht irgendwas Totes berühren, sonst werden sie unrein. Und das ist ganz kompliziert, dann ganz viel Waschungen und sowas, damit man sich wieder reinkriegt. Ne? Und so Priester geht vorbei und denkt, bestimmt ist er tot vielleicht, wer weiß, und geht vorbei. Dann kommt noch ein Diener, Tempelsdiener, und genau dieselbe Geschichte. Und dann kommt vorbei ein Samariter, zwischen denen eigentlich Israeliten und Samaritern, die hatten einander so gehasst und eigentlich von Samaritern könnte man gar nicht erwarten. Und da dieser Samariter, der steigt ab von seinem Esel. Aber zuerst, wichtigster Punkt ist einfach bereit zu sein, deinen Reiseplan zu ändern. Ich habe gemerkt, wie schwer ist das, einfach nur Reiseplan zu ändern. Einmal eine Freundin, ihr Vater ist gestorben und sie hat mich eingeladen und sie hat gesagt, ich werde mich freuen, wenn du zum Begräbnis kommst. Und das war genau die Woche, was bei mir total verplant war und ich musste ganz in andere Richtung fahren. Und ich habe gemerkt, wie schwer es manchmal nur die Richtung zu ändern, um einfach vorbei, so von diesen Richtung ein bisschen abzukommen wegen jemandem. Schon das ist so schwer, obwohl ich nicht viel gemacht habe dabei. Einfach bereit zu sein, Richtung zu ändern, so einen Abweg zu machen, ist schon eine krasse Sache. Dann ist dieser Samariter noch von seinem Esel abgestiegen. Und das ist auch so wie beim Ausländeramt damals. Ich habe gemerkt, das ist ein gewaltiger Schritt, zu verstehen, du bist nicht Besseres. Von deinem Höhenpferd abzusteigen. Aber der Samariter hat nicht nur das gemacht, der hat zu diesem Kranken gekniet. Und das ist was Krasses. Wenn dir wirklich scheiße geht, dann merkst du, wie wenig dir nutzen irgendwelche fromme Sachen oder irgendwie, ich bete für dich, ne? Dann denkst du, besser schweigt alle. Lass mich in Ruhe, ne? Wenn richtig schlecht ist. Aber eine Erfahrung zu machen mit jemandem, der wirklich bereit ist, in deine Sünde, in deinen Schmerz reinzuknien, das ist was Krasses, ne? Wo du dann merkst, der versteht dich, der versteht deinen Schmerz, der versteht deinen Kampf, der versteht deine, wie es dir geht. Und das hat Samariter gemacht. Er hat sich gekniet. Und dann hat er noch Öl und Wein gegossen über die Wunden. Und Öl und Wein haben so besondere Bedeutung in der Bibel. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Weingefäße, bevor neues Wein gekommen ist in diese alte Weingefäße aus Leder, man musste Öl reinmachen, damit Öl das alles weich macht und dass alles funktioniert. Und auch in der Medizin, man macht jetzt nicht mehr so, aber ich kann mir vorstellen, dass Wein hat etwas desinfiziert, also so, was Mikroben so absterben lässt, aber Öl vorher macht diese trockene Schmutz mit Blut, was da auf der Wunde ist, das kann man, die Wunde kann man so sauber machen und weich machen und alles vorbereiten, damit diese danach Alkohol gut reinkommt an die Wunde. Und das ist genau das, was richtige Barmherzigkeit ist. Ist immer Liebe und Wahrheit. Wenn wir denken, dass die Barmherzigkeit nur Liebe ist, nur Öl, also Liebe in dem Sinne, dass ich zeige dir, wie ich dich lieb habe, aber keine Wahrheit sage, dann kann die Wunde danach schimmeln und ganz schlimm werden. Aber auch nur Wein, ohne vorher die Wunde vorzubereiten, wird nur wehtun. Und deswegen, wenn du wirklich, ich bin so dankbar für diese Erfahrung, ne, wenn du gemerkt hast, was ist das Barmherzigkeit? Wenn zuerst deine Wunde vorbereitet wurde mit Liebe, wo du gemerkt hast, jemand ist wirklich da und jemand ist bereit mit dir zu weinen und deinen Schmerz zu verstehen und dann kannst du krassen Sachen von dem abnehmen. Die Wahrheit, die du eigentlich nie bereit wärst, dir von jemandem überhaupt, also echt. Und das ist die Barmherzigkeit für mich. Und nachdem ich das erlebt habe, ich denke, wow, kein frommer Pflaster mehr. Ich weiß nicht wie, natürlich ist es keine Massensache, dass du dann 10 Menschen pro Tag so versorgen kannst, aber ich bin überzeugt, dass Gott uns einen Menschen, vielleicht von unserem Freundenkreis, in den Weg schickt, ab und zu, wo wir das üben können. Ich weiß nicht, ich habe nach dieser Geschichte wirklich keinen Bock auf frommen Reden und sowas wie, ich bete für dich, wenn ich das nicht mache, oder irgendwie, ich bete für dich zwischendurch, sondern wahre Barmherzigkeit ist wirklich abzusteigen, wirklich zu knien, wirklich sich auseinandersetzen, wirklich mit Öl und wirklich mit Wein. Und danach noch war er bereit, was auszugeben, in Hotels zu bringen. Der hat total von seinem Weg abgekommen. Im Unterschied zu diesen Priester, die wollten nicht sich schmutzig machen. Und das ist ganz wichtig. Ich wünsche mir, dass ich das lerne, diese Barmherzigkeit. Und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt an euch. Und es gibt so viele Seminare und es gibt so viele Veranstaltungen, wo man lernt, in Vollmacht zu kommen, in erfolgreich zu sein. Und das zieht so Menschen an. Aber wirklich, ich habe so wenig gehört über die Veranstaltungen, in denen man Demut lernt. Und das ist das, was ich brauche. Weil ohne abzusteigen vor Gott, vor sich selbst, vor deinem Nächsten, wirst du nie Herz Gottes begreifen. Du wirst immer als Christ leben Gott vorbei, ohne sein Herz zu verstehen. Ich bete noch. Gott, ich danke dir, dass du so bist, wie du bist. Dass du nicht wie die anderen Religionen erwartest, dass wir zu dir hochsteigen und uns beweisen, sondern ich danke dir, dass du bereit warst, alles zu lassen und einfach abzusteigen zu uns. Einfach in Dreck, in Sünde, in unser Schmerz. Ich danke dir, dass das dein Charakter ist und dein Herz. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass ohne diesen Abstieg werden wir nie einen Aufstieg erleben. Einen wahren Aufstieg werden wir nie erleben ohne diesen Abstieg. Und ich bitte dich, dass du lernst, in diesem Jahr abzusteigen vor dir, vor uns, vor unseren Nächsten. Ich danke dir, dass du uns lehrst, jeden persönlich, und dass dein Ziel nie ein Leiden ist, sondern dass du auch, wenn wir Leiden erleben, dass es immer Hoffnung gibt. Wie auch damals, bevor du gestorben bist, hast du auch gleich gesagt, dass du auferstehen wirst. Nur die Jünger haben das irgendwie vergessen und deswegen waren sie so in Trauer. Aber ich danke dir, wenn du mit uns was vorhast, dein Ziel ist nie unser Leiden. Ich danke dir dafür. Amen. Und ich wünsche euch, wie mir auch in diesem Jahr, einen gewaltigen Abstieg. Amen.